Zur Predigt. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 1 bis 10. Und da steht: Er, das heißt Paulus, kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihn zur Befolgung die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asia zu verkünden. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus eine Vision. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber diese Vision gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, da wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihn das Evangelium zu verkünden. Liebe Gemeinde, Apostelgeschichte folgt dem Streit und der darauf folgenden Trennung der Missionare Paulus und Barnabas. Und ich habe drei Punkte dazu. Erstens Gottes merkwürdige Vor- und Fürsorge. Zweitens Gottes Widerstand und Führung. Drittens Gott und wir dabei. Erstens Gottes merkwürdige Vor- und Fürsorge. Es war schlimm, als die Gemeinden unter sich stritten. Also sie stritten, welche alttestamentliche Ordnung muss man denn im Neuen Testament noch halten? Und in Jerusalem wurde das gelöst. Harte Auseinandersetzung, großer Streit, aber die in Jerusalem legten Gottes Wort klar und korrekt aus und schrieben dann den Gemeinden ihre Beschlüsse, die sie auch halten sollten. Die Gemeinden waren nicht frei zu lehren und zu tun, was sie wollten. Das müssen wir uns merken. Sie ordneten sich den Beschlüssen der Apostel unter, so als Gottes Wort. Sie waren ja aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist, sagt uns Epheser 2,20. Und das ist dann auch für uns merkwürdig, im Sinn von dem, das sollten wir uns merken. Also man kann nicht einfach tun und lassen, was man will, sondern das ist die Grundlage. Und wir haben als Kirche beim Reformieren, beim Um-Gottes-Wort formieren, da haben wir die Hilfe unserer Synode und natürlich der Bekenntnisschriften. Und ja, vor allem Gottes Wort. Aber Gottes Wort wird ja da und dort so und auch so ausgelegt. Und es gibt große Unterschiede zwischen den Kirchen. Wir haben die Hilfe. Es gab dann noch eine Katastrophe, eine menschliche Katastrophe, einen menschlichen Streit, als Paulus und Barnabas miteinander stritten bezüglich Markus. Und sie haben sich getrennt. Barnabas zog mit dem Markus nach Zypern und Paulus mit dem Silas zog über den Landweg nach in die Türkei. Aber sie haben sich eben furchtbar zerstritten. Von wem wir ab da viel hören, ist Paulus. Und er und Silas, die haben dann dreierlei im Sinn. Nämlich erstens die von Paulus gegründeten und Barnabas gegründeten Gemeinden zu stärken. Und den Brief der Apostel und der Ältesten aus Jerusalem zu übergeben. Noch etwas wollten sie. Neue Gemeinden gründen. Also aus dieser furchtbaren Auseinandersetzung bezüglich Markus, da entstanden zwei fruchtbare Missionsteams. Das müssten wir schon sehen. Aus furchtbar entsteht fruchtbar. Der Markus kam unter die Fittiche von Petrus, als er zurück war aus Zypern. Und er hat ihn als seinen geistlichen Sohn bezeichnet und ihn geistlich behütet. Paulus nennt dann den Markus, und das müssen wir auch sehen, später seinen zuvor unnützen Mitarbeiter, und dann nennt er ihn seinen sehr nützlichen Mitarbeiter. Ja, und der Paulus und der Silas, sie besuchen wieder die Gemeinden, die sie gegründet haben, und ab hier, da folgt ihnen Timotheus, also dem Paulus, und er nennt ihn auch seinen echten Sohn im Glauben. Also dieser Timotheus ist auf seiner ersten Reise zum Glauben gekommen. Und jetzt auf seiner zweiten Reise, da wird Paulus sein Glaubensvater. Er nimmt ihn mit. Und von ihm, ja, der wächst. Der wird noch öfter erwähnt. Und Eusebius, der Kirchenvater, der nennt ihn dann Bischof. Außergewöhnlich. Merkwürdig für uns an diesem furchtbaren Streit, dieser furchtbare Streit zwischen Paulus und Barnabas, der hatte an für sich fruchtbare Folgen. Also Katastrophen und Auseinandersetzungen gibt es in den besten Familien, auch in Gottes Familie. Aber es gibt da einen großen Unterschied zwischen denen im Glauben, denen, die dem Herrn Jesus folgen, denen, die Gott lieben und allen anderen. Paulus schreibt in Römer 8, 28 bis 29, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen sollen. Das verspricht Gott seinen Kindern. Und gilt allen denen, die Gott lieben. Das heißt, ihm folgen. Denen muss alles zum Besten dienen. Auch Streit, auch Krankheit, auch Unfall, böse Menschen dazu. Und auch eigenes Versagen. Es muss Gutes wie Schlechtes dazu dienen, dass Christen dem Christus gleichen, wörtlich in sein Bild umgestaltet werden. Das heißt hier, und das sehen wir hier, der Herr macht Kinder zu Schülern. Macht sie zu Jünger, gestaltet sie so in sein Bild um. Und sowohl das Bild als auch die Umgestaltung ist hier wichtig. Das Bild sehen wir zum ersten Mal in Genesis 1, 27. Da steht, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Nach seinem Bild. Ja, allerdings, die Katastrophe sehen wir auch und diese Katastrophe sehen wir auch an uns selbst. Diese Gottesebenbildlichkeit ging weitgehend verloren. Da ist nicht mehr viel da beim normalen Menschen. Nur bei einem nicht, beim Menschensohn und Gottessohn, dem Herrn Jesus Christus. Da war sie voll und ganz zu sehen. Er hat als Mensch die Gottesebenbildlichkeit bewahrt, nicht einmal gesündigt, war sehr gut und treu in allem, hat durch Leiden gelernt, sagt uns Hebräer 5,8, und hat allen Versuchen widerstanden, Gott untreu zu werden, ihm aus der Schule zu laufen. In sein Bild, in das schöne Bild von Adam und Eva, bevor die gefallen sind, werden Gottes Kinder jetzt wieder umgestaltet. Also diese Umgestaltung, die heißt im Griechischen Metamorphose und man sieht, und es wird auch als Metamorphose bezeichnet, wenn aus einer Raupe ein wunderschöner Schmetterling wird. Es ist ein schwieriger Prozess. Ihr seht es auf dem Bild, da ist eine so Kruste und ja, ist nicht gerade so schön, aber das Ergebnis ist schön. Und genau das passiert mit seinen Kindern auch. Das macht Gott bei seinen Kindern. Und das Gute, wie das auch die schlimmen Sachen, die sie erleben, die müssen dazu dienen, dass aus ihnen genau das wird. Dass man an ihnen Gott sieht. Dass die Gottesebenbildlichkeit an ihnen sichtbar wird. Das tut Gott durch Wiedergeburt und Umgestaltung. Ezekiel 36, 26 bis 27 redet von der Wiedergeburt und der Umgestaltung. Wenn Gott sagt, dass sie ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen, sodass sie in seinen Weisungen und Ordnungen leben. Und ich füge hinzu, wollen. Das ist Wiedergeburt und Umgestaltung. Und Römer 12, 2 sagt, zu dieser Umgestaltung den Kindern Gottes, passt euch nicht dem Zeitgeist an, sondern werdet in eurer Gesinnung umgestaltet, indem ihr prüft, was Gottes Wille ist. Indem ihr prüft, was Gottes Wille ist. Ja, das beten wir ja eigentlich auch. Dein Wille geschehe. Das wollen wir ja eigentlich auch sein, dass sein Wille geschieht, denn der ist besser als unser und tut uns gut. Nur in der Praxis ist das dann halt auch etwas mühsam und es wird torpediert durch die Ereignisse, die Menschen, die Verführungen und so weiter und b durch unser eigenwilliges böses Herz. Aber es geschieht. Die Umgestaltung, die Metamorphose geschieht, indem wir prüfen, was Gottes Wille ist. Und wir brauchen dieses Prüfen und wir brauchen auch dieses Wort und diese Anleitung. 2. Korinther 3,18 ist sie wieder da, diese Umgestaltung. Wie geschieht sie? Indem wir sehen, indem wir auf den Herrn sehen. Den sehen wir nicht, aber in seinem Wort sehen wir ihn sehr genau. Und da geschieht die Umgestaltung fast automatisch. Die letztendliche Umgestaltung geschieht dann völlig automatisch, und zwar dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann sind wir in seiner Herrlichkeit, dann sind wir und werden umgestaltet in seine Herrlichkeit. Dann ist dieses Bild perfekt, das jetzt nicht perfekt ist, aber das jetzt langsam und stetig zum Vorschein kommt, sodass man Christus sieht. Das ist dabei Paulus und Silas und Markus und Barnabas, das ist Gottes merkwürdige Vor- und Fürsorge. Auch beim Streit in Jerusalem bezüglich Lehre, das gehört auch dazu. Und wir sehen das bei Markus, wie der sich entwickelt. Wir sehen das auch bei Paulus und ihm, wie das Verhältnis wieder gut wird. Das ist Umgestaltung. Wir sehen das bei jedem Kind Gottes, das langsam wächst und langsam sich ändert hin zum Herrn. Und wir sehen das dann auch im nächsten Punkt, zweiter Punkt, Gottes Widerstand und Führung. Paulus, Silas und Timotheus ziehen weiter, um Evangelium zu verkünden, das darin besteht, dass Gott Sünden seiner Kinder an seinen Sohn vergibt und sie aus der Gewalt des Satans erlöst, der sie durch Sünde treibt. Aber da erlöst er sie heraus. Also die drei folgen dem Auftrag ihres Herrn und bekommen Widerstand. Nicht Widerstand, wie so oft von Menschen, die unbewusst vom Teufel geritten sind und darum gegen die Boten des Evangeliums vorgehen. Solchen Widerstand erleben sie auch. Aber hier kommt der Widerstand vom Heiligen Geist. Sie wollen in die römische Provinz Asia, nordwestlich der Türkei, Istanbul gegenüber und dem angrenzenden Bithynien, da wollen sie evangelisieren. Das ist unerschlossenes Gebiet, aber der Heilige Geist wehrt ihnen das. Lässt es nicht zu, steht da. Wie hat er das getan? Ja, wahrscheinlich wie durch eine Vision. Den Menschen hätten sie nicht abgehalten. Eine Vision ähnlich wie die später in Troas, die Paulus hatte. Jetzt Gottes Widerstand oder der Widerstand des Heiligen Geistes und die Führung, die gibt es auch bei uns. Wo Gott ein Wort gibt, ein Gebot gibt, fördert der Heilige Geist das Tun bei uns. Und er widerstrebt dem Brechen des Gebotes, dem Brechen des Wortes. Er tut das durch das gute oder das schlechte Gewissen, das auf Gottes Wort geeicht ist. Man kann den Heiligen Geist durchaus betrügen, indem man Gottes Gaben, Wort, Gemeinde, Sakramente, Gebet vernachlässigt. Man kann dem Heiligen Geist auch widerstehen, indem man nicht tut, was Gott sagt. Und da verliert man halt das gute Gewissen und es klopft und poltert und pumpert in einem. Und Paulus sagt den Galatern, die er evangelisiert hat, Galater 6,7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also andauernd gegen Gottes Wort leben, das kriegt man zurück, das wird man ernten. Gott ist langmütig und geduldig, lässt sich aber nicht für dumm verkaufen. Also, der Heilige Geist widersteht denen, die Gottes Wort nicht tun. Er führt aber durch Gottes Wort. Er führt durch Gottes Wort. Und wenn wir damit nicht klarkommen oder nicht ganz verstehen, führt er auch durch geistliche Geschwister, wie wir jetzt dann gleich im dritten Punkt sehen werden. Dritter Punkt, Gott und wir dabei. In Troas hatte Paulus nachts eine Vision, in der ein Mann aus Mazedonien ihn rief, komm herüber und hilf uns. Oi, ich habe viele Träume oder Visionen. Und wirklich, die sind nicht gut. Aber selbst wenn sie gut sind, kann ich nicht sicher sein, ob das wirklich von Gott ist. Denn Träume und Visionen, naja. Die hat man immer. Was ist deine Vision? Das wurde ich gefragt von einem Prediger. die ganze Gemeinde oder die Versammelten gefragt, was ist deine Vision? Naja, das wird auch in der Welt so an für sich gefördert. Lebe deine Vision, verfolge deine Vision, verfolge deinen Traum. Naja, es gibt viele Träume, Klima erhalten, Eigenheim aufbauen, Familie bauen, beruflich das und das erreichen, auch christlich Gemeinde bauen. Ja, es gibt viele Visionen. Aber trotz aller Vision heißt das nicht, dass man das Ziel auch erreicht, dass die Vision von Gott ist. Selbst wenn es Gutes ist, also heißt es nicht, dass man das Ziel auch erreicht. Wie merken jetzt die vier Missionare, dass der makedonische Ruf da von Gott ist und nicht irgendwie Paulusens Traumvorstellung? Zuerst vier Missionare. Bisher habe ich von drei geredet. Hier ist Lukas dabei, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Ab hier berichtet er von wir. Und dieses Wir ist ganz wichtig. Also da hat der Paulus seine Vision, komm herüber nach Griechenland, das ist Ostgriechenland, und hilf uns. Wie kommt er darauf, dass er nicht da schlecht geträumt hat oder dass nicht seine Wunschvorstellung war? Die anderen drei bestätigen ihm das. Sie schließen daraus, dass Gott sie gerufen hat. Und das ist wichtig, denn als sie dann drüben sind, da kriegen sie zuerst einmal ordentlich Widerstand. Sie geben nicht auf. Die geistlichen Brüder bestätigen Paulusens Vision. Ist wichtig für uns. Wenn wir nicht klar wissen, was wir tun sollen oder ob das Gottes Wille ist, dann sollen wir die Brüder fragen, die Geistlichen fragen. Also das heißt jetzt praktisch den Kirchenrat. Und gemeinsam wird dann schon klar, was Gottes Wille ist. Das ist es. Ich komme zum Schluss. Gottes Fürsorge bei seinen Kindern ist merkwürdig. In dem Sinn, sie können das durchaus bemerken, dass er für sie sorgt. Und diese Fürsorge geschieht durch Gutes und Böses. Aber es muss ihnen alles zum Besten dienen. Das sollen sie und sollen wir uns merken. Er erzieht hin zum Guten, zum Ebenbild Jesu Christi, zum Ebenbild Gottes. Er lässt uns nicht laufen, er lässt uns nicht einfach so sein. Er macht's gut, auch wenn wir das im Moment nicht bemerken. Auch wenn es im Moment nicht gut aussieht. Er hat's versprochen, er hat's gesagt. Und was er verspricht, was er sagt, ist gleich Tat. Wir sind natürlich, Frage, sind wir im Streit? Wenn die Schuld bei uns liegt, sollen wir Versöhnung suchen, damit wir nicht im Streit mit Gott sind. Und wir müssen darauf auch bedenken, dass der Heilige Geist den Sündern widersteht. Und wir sollen nicht dem Heiligen Geist widerstehen, wir sollen nicht Gottes Wort widerstehen. Denn so führt er uns, ermutigt uns und verwirklicht seine Kinder. Und nicht alle Visionen sind von Gott. Und nicht alle Visionen sind erreichbar. Aber Gott ist gut, der Herr Jesus tut gut. Und das ist merkwürdig. Das sollen wir uns merken. Amen.